möchte mit einer Frage beginnen. Und zwar an alle diejenigen, die ein Smartphone besitzen oder einen PC oder einen Laptop zu Hause haben. Weißt du ungefähr, wann du zum letzten Mal deine Internet-Security-Software aktualisiert hast? Wann hast du zum letzten Mal ein Update für dein Virenschutzprogramm durchgeführt? Ungefähr so. Vor 8 Wochen. Du weißt doch, dass in der Welt des Internet jede Menge Schadsoftware kursiert, die bewirkt, dass deine Programmabläufe gestört werden. Im Ernstfall, dass dein Gerät unbrauchbar wird, dein Laptop oder dein Smartphone. Oder dass es ganz anders funktioniert, als du dir das vorgestellt hast. Dass nichts mehr so ist, wie es gedacht war. Widerstehst du eigentlich den verlockenden Angeboten, mal hier und mal da zu klicken, um dann zu merken, ich hätte es lieber nicht machen sollen? Das ganze Betriebssystem kann zerstört werden. Und wenn das nicht so ist, dann könnten ungekontrollierte Einflüsse von außen dazu führen, dass dein Telefon oder dein PC oder deine Mailadresse völlig unbrauchbar werden. Wir mussten das mal machen, neue Mailadresse uns zulegen. Ein Augenblick unachtsam. Der Schutz der Inhalte und Informationen unserer elektronischen Geräte, der ist wichtig. Der muss sogar vor dem eigentlichen Betrieb passieren. Und solche Kontrollen müssen regelmäßig stattfinden. Und das sind Spezialthemen, die wir eigentlich am liebsten Spezialisten überlassen. Vielleicht wundert ihr euch und denkt, er scheint wahrscheinlich nicht zu wissen, wo er steht mit solchen Worten. Wir haben heute ein solches Spezialthema vor, miteinander zu beackern. Und die Einleitung diente nur dazu, dass ihr ein wenig euch hineinversetzt in die Gedanken des Apostel Paulus. Denn was uns im Bereich der modernen Informationselektronik ganz vertraut ist, das vernachlässigen wir und erkennen wir oft nicht, wenn es auf der Ebene unseres Glaubens stattfindet. Aber es ist dort genauso möglich. Die Viren, die nämlich Störungen in unserem Glaubensleben verursachen, sind so alt wie der Glaube selbst. So alt, dass sie der Apostel Paulus schön benennt. Und er schreibt in seinem 2. Brief an Timotheus davon. Und dort im 2. Kapitel, da legt er besonderen Wert auf den Schutz vor solchen Viren. Oder soll ich besser sagen, vor falschen Einflüssen. Oder um es noch mehr mit den Worten der Bibel auszudrücken, vor falscher Lehre. Und wie beim Start unserer elektronischen Geräte heute und dann auch permanent während des Betriebes ständig Kontrollen auf Schadsoftware laufen müssen, so sollten auch wir Christen ständig kontrollieren, ob irgendwelche schädlichen Einflüsse unsere Glaubensinhalte kaputt machen, unser Denken beeinflussen. Und nicht nur Mitarbeiter in den Gemeinden, wie Timotheus einer war, sind jetzt aufgerufen, am Wort Gottes zu prüfen, was sie glauben und Einflüssen zu widerstehen, die unseren Glauben manipulieren, sondern wir alle sind aufgerufen, immer wieder zu überprüfen, ist das, was wir glauben, ist das, was uns gesagt wird, auch von dieser Stelle aus, stimmt das noch mit dem Originalprogramm überein? Ist es das, was die Bibel sagt? Die Gefahr der Manipulation ist auch auf der Glaubensschiene gegeben. Und damit, mit dem Wort Manipulation, ist ein schwer durchschaubares, geschicktes Vorgehen gemeint, dass die Inhalte unseres Glaubens zum Nachteil der Gläubigen verändern will. Und deshalb wollen wir in dieser Stunde hören und fragen, was der Apostel Paulus zu diesem Thema an Timotheus schreibt, und prüfen, ob es vielleicht uns heute auch etwas zu sagen hat. Ein wenig zur Umgebung, zur Zeit, zur zeitlichen Einordnung des Briefes noch, vielleicht auch als Wiederholung, als der Apostel Paulus wahrscheinlich im Frühjahr des Jahres 60 in Rom eintrifft, regiert der berüchtigte Kaiser Nero das römische Weltreich. Paulus wird vor Gericht gestellt. Irgendwann in den Jahren 62 bis 67 endet sein Prozess mit dem Todesurteil. Bis zur Vollstreckung legen ihn die Römer in Ketten und verschärfen seine anfangs noch ganz lockeren Haftbedingungen. In dieser Zeit wird es um Paulus langsam ruhig. Seine Missionsreisen sind Vergangenheit. Die Gemeindekontakte werden weniger. Und es werden auch immer weniger Leute, die zu ihm halten. Einen erwähnt die Bibel noch, den Onesiphorus, nur an jetzt als Erwähnung einmal. Er hat mich oft erquickt, sagt Paulus. Im Gegensatz zu vielen anderen Mitarbeitern, die ihn verlassen haben. Ich zitiere einige Verse aus dem 2. Timotheusbrief, die uns die Situation des Paulus vor Augen führen, als er diesen Brief schreibt. Du weißt dies, dass alle, die in Asien sind, sich von mir abgewandt haben. Unter ihnen sind Phygelus und Hermogenes. Oder Demas hat mich verlassen und ist nach Thessalonich gegangen, Crescens nach Galatien, Titus nach Dalmatien, Tychicus habe ich nach Ephesus gesandt, Erastus blieb in Korinth, Trophimus habe ich in Milet krank zurückgelassen. Ziemlich einsam, der Apostel Paulus. Ketten an Händen und Füßen, ein finsteres Verlies, das Gericht, das Todesurteil vor Augen, das lässt auch den Paulus nicht kalt. In Rom müssen die Lebensumstände für die Christen in diesen Jahren schwieriger geworden sein, zunehmend schwierig werden. Auch die Christen in Rom haben Paulus im Stich gelassen. Er schreibt, bei meiner ersten Verteidigung stand mir niemand bei, sondern alle verließen mich. Wenn der 2. Timotheusbrief, wie manche annehmen, im Herbst des Jahres 62 geschrieben worden ist, dann zeigen uns einige dieser Textstellen, dass Paulus diesem immer bedrohlicher werdenden Klima gegen die Christen ausgesetzt war und dass er darunter litt. Ich erinnere daran, wir sind keine 2 Jahre vor dem Brand Roms, den der Kaiser Nero initiiert hatte, und in dessen Folge dann die Christenverfolgung ausuferte. Es bahnte sich an. Es strebte alles auf diesen Punkt zu und Paulus bekam das mit. Und da hat er nur einen Wunsch. Jetzt mit einem meiner Brüder mich austauschen können, seine Gegenwart erleben, miteinander genießen, mit einem Vertrauten. Und da schreibt er an den Timotheus, an den Briefempfänger, beeile dich bald zu mir zu kommen. Lukas ist allein bei mir. Nimm Markus und bringe ihn mit dir, denn er ist mir nützlich zum Dienst. Beeile dich, vor dem Winter zu kommen. Eine dringliche Bitte, die uns ein bisschen in das Herz des Paulus hineinschauen lässt. Er leidet unter dem Druck von außen. Und als er die Vollstreckung seines Todesurteils schön kommen sieht, da packt er in diesen 2. Timotheusbrief, und das ist übrigens sein letzter Brief überhaupt, das Wesentlichste hinein, was er seinem jungen Nachfolger Timotheus noch sagen möchte. Er hat gar nicht mehr die Zeit und auch nicht mehr die Kraft, noch großartige theologische Abhandlungen hier zu verfassen. Das, was wir im 2. Timotheusbrief lesen, das hat etwas von letzten Worten, die noch einmal konzentriert ausdrücken, worum es wirklich und am wichtigsten geht. Das sind die bedeutungsschweren Worte, die man mit letzter Kraft spricht. Und ich erinnere daran, das sind die letzten Worte des Mannes, der bereit war, alles in seinem Leben, Zeit und Kraft, ja sein ganzes Leben für seinen Herrn einzusetzen. Hinter der Auswahl seiner Hinweise an den Timotheus und gleichzeitig der Pflicht zur Beschränkung auf das ganz Wesentlichste müssen wir also die langjährige Erfahrung des Apostel Paulus erkennen. Einer, der wusste, was in den Gemeinden vor sich geht, der eine Antenne hatte für das, was andere gar nicht merken. Und da ist es interessant, was hält denn der Paulus für wichtig, jetzt nochmal zu betonen? Einiges haben wir ja in unserer fortlaufenden Betrachtung des 2. Timotheusbriefes schon gehört. Ich will einfach nochmal eine Zusammenfassung für diesen Brief bringen. Da zeigt der Apostel Paulus seinem Mitarbeiter, dass die Diener auch zu leiden haben. Dass es überhaupt kein Weg ist, der geachtet ist und auf dem man berühmt wird, sondern dass es verbunden ist mit Quälerei, mit Leiden und mit Not, manchmal mit Anfechtung. Und er zeigt ihm die Aufgaben eines Dieners, was sie zu tun haben, worin sie treu sein müssen. Und er zeigt ihm auch, was ein Diener für Hilfen haben darf. Und gerade, was er für Hilfen haben kann, angesichts des Verfalls, der Bedrohung, seiner Arbeit von außen, aber auch von innen, wie anfangs schon erwähnt, von diesen schädlichen Inhalten, die ebenfalls auf die Gemeinde und auf die Mitarbeiter damals einströmten. Und er zeigt ihnen am Ende, und das wird uns noch bevorstehen, den treuen Herrn eines solchen Dieners. Er ist also nicht hoffnungslos auf sich selbst gestellt, sondern er darf wissen, ich habe einen Herrn, der sieht meinen Dienst und der steht zu mir und der wird dafür sorgen, dass das alles nicht umsonst ist. Und nun in diesem Umfeld legt der Apostel Paulus besonderen Wert auf das Festbleiben im Glauben, Kapitel 1, auf die Treue im Kapitel 2 und in unserem Fall heute auf die Warnung vor falscher Lehre. Wir finden das im 2. Timotheus 2 in den Versen 14 bis 26. Er wird dann später noch auf die Schwierigkeiten der letzten Tage eingehen und auf das Festhalten am Wort Gottes. Das ist heute nicht unser Thema. Ich lese uns jetzt den angekündigten Text 2. Timotheus 2 ab Vers 14. Dies bringe in Erinnerung, indem du eindringlich vor Gott bezeugst, man solle nicht Wortstreit führen, was zu nichts nütze, sondern zum Verderben der Zuhörer ist. Strebe danach, dich Gott bewährt zur Verfügung zu stellen als einen Arbeiter, der sich nicht zu schämen hat, der das Wort der Wahrheit in gerader Richtung schneidet. Die unheiligen, leeren Geschwätze aber vermeide, denn sie werden zu weiterer Gottlosigkeit fortschreiten. Und ihr Wort wird um sich fressen wie Krebs. Dazu gehören Hymenäus und Philetus, die von der Wahrheit abgeirrt sind, indem sie sagen, dass die Auferstehung schon geschehen sei und den Glauben mancher zerstören. Doch der feste Grund Gottes steht und hat dieses Siegel. Der Herr kennt, die sein sind. Und jeder, der den Namen des Herrn nennt, stehe ab von der Ungerechtigkeit. In einem großen Haus aber sind nicht allein goldene und silberne Gefäße, sondern auch hölzerne und irdene, und die einen zur Ehre und die anderen aber zur Unehre. Wenn nun jemand sich von diesen reinigt, wird er ein Gefäß zur Ehre sein. Geheiligt, nützlich dem Hausherrn, zu jedem guten Werk bereit. Die jugendlichen Begierden aber fliehe. Strebe aber nach Gerechtigkeit, Glauben, Liebe, Frieden mit denen, die den Herrn aus reinem Herzen anrufen. Aber die törichten und ungereimten Streitfragen weise ab, da du weißt, dass sie Streitigkeiten erzeugen. Ein Knecht des Herrn aber soll nicht streiten, sondern gegen alle milde sein, lehrfähig, duldsam. Und die Widersacher in Sanftmut zurechtweisen und hoffen, ob ihnen Gott nicht etwa Buße gebe zur Erkenntnis der Wahrheit und sie wieder aus dem Fallstrick des Teufels heraus nüchtern werden, nachdem sie von ihm gefangen worden sind für seinen Willen. Paulus hatte ja den Timotheus mit dem Dienst in der Gemeinde Ephesus nicht einfach so beauftragt, etwa weil er im Unterschied zu anderen irgendwie sich bereit erklärt hatte und gedacht hatte und gesagt hatte, das mache ich, da bin ich richtig. Er hat ihn auch nicht mit dem Dienst beauftragt, weil er aus menschlicher Sicht gute Voraussetzungen mitbrachte. Da könnte man an eine rhetorische Begabung denken oder an eine eindrucksvolle Persönlichkeit. Nichts von all dem schreibt die Bibel über Timotheus. Im Gegenteil, beim Lesen der Timotheusbriefe entsteht ein anderes Bild von dem Mann, dem Paulus zutraut, sein Werk in Ephesus fortzusetzen. Zunächst einmal bescheinigt er ihm einen ungeheuchelten Glauben. Darunter ist ein durch und durch echter Christ zu verstehen, einer, der sagt, was er denkt und glaubt und auch so lebt. Timotheus tat nicht frömmer, als er war. Der spielte keine christliche Rolle. Er war authentisch. Solch ein Glaube war ihm vorgelebt worden von seiner Oma und von seiner Mutti. Und er war dem jugendlichen Timotheus nicht so verstaubt. Er hat nicht gesagt, naja, was die Oma glaubte, das war früher. Ich werde mich mal neu orientieren. Und da ermutigt ihn Paulus in diesem Denken und sagt, du aber bleib bei dem, was du gelernt hast und wovon du völlig überzeugt bist, da du weißt, von wem du gelernt hast. Und weil du von Kind auf die heiligen Schriften kennst. die Kraft haben, dich weise zu machen zur Rettung durch den Glauben, der an Christus Jesus ist. Da hat der Timotheus irgendwie keinen Bruch versucht und gedacht, ich muss da mal ausscheren, müsste mal was ganz Modernes jetzt machen. Ich will auch nicht von meinen Kumpels ausgelacht werden. Nein, da ist in dem geblieben, was er gelernt hatte, und Paulus ermutigt ihn. Bleib du dort treu. Und den kann er auch beauftragen, so einen Menschen, seinen Zuhörern das immer wieder in Erinnerung zu bringen. Vielleicht kannten die beiden die Weisheit aus der Antike. Repetitio est mater studiorum, wenn wir das übertragen, heißt das, Wiederholung ist die Mutter allen Lernens. Wer kann das schon sagen? Ich habe kürzlich mal von jemand gelesen, der konnte das von sich sagen. Was ich einmal gelesen und gesehen habe, das habe ich mir auch gemerkt. Aber wer kann das von uns schon? Also wir werden auf Wiederholung angewiesen sein und auf fortwährendes Lernen. Natürlich ist die Versuchung groß, abzuschalten, wenn man was Bekanntes hört. Das kann man in der Kinderstunde schon erleben. Kenne ich schon und dann ist die Sache durch. Und da muss man sich halt bemühen, dass man eigentlich erst möglichst spät sagt, worum es eigentlich geht, um die Spannung noch ein bisschen zu halten wenigstens. Bist du auch weniger konzentriert überhaupt, wenn sich Predigttexte wiederholen? Ich denke, der Timotheus war das nicht. Paulus legt da besonderen Wert drauf. Achtet drauf, und wenn es Wiederholung ist, dann könnt ihr auch was lernen. Aber uns erscheint es eben wirklich viel interessanter, neue Inhalte aufzunehmen. Und da haben wir sofort wache Ohren, wenn es darum geht, wenn jemand Neues erzählt, auch neue Glaubensformen praktiziert, Vermutungen und außerbiblische Informationen mit dem Gotteswort vermischt, unterliegen wir dann der Versuchung, da mit besonderem Interesse dabei zu sein? Es waren keine antiken Weisheiten, an denen Paulus sich orientierte, wenn er die Wiederholung der guten Lehre fordert und leeres Gerede ablehnt. Gottes Geist hat ihn zu dieser Aussage veranlasst. Und ich denke, wir tun gut, bis heute tun wir gut, wenn wir zulassen, dass wir an Bibelworte immer wieder erinnert werden. Wenn wir es dem Geist Gottes überlassen, diese Worte bei passender Gelegenheit in uns wirken zu lassen. Und da hat Paulus wirklich recht. Weniger Gottesworte in unserem Gedächtnis. Die sind uns viel nützlicher als unendliche Diskussionen und Streitgespräche und inhaltsleere Worte. Das sollte sich der Timotheus klar machen. Gott sieht und hört alles, was er sagt. Und da sind nützlose leere Worte nicht zu rechtfertigen. Die Aussagen, die wir aus Gottes Wort für uns ableiten, sollen nicht unserer Fantasie entsprechen, sondern die sollen sich durch andere Gottesworte bestätigen, erhärten, ja vielleicht sogar noch in ihrem Inhalt erweitern lassen. Das verstehe ich unter dem richtigen Teilen des Wortes. Oder wie Paulus schreibt, unter einem Mitarbeiter, da das Wort in gerader Richtung schneidet. Das meinten unsere Väter, wenn sie sagten, Bibel muss durch Bibel ausgelegt werden. Gewonnene Erkenntnis muss durch andere Bibeltexte oder Passagen gestützt werden. Wer so arbeitet, der muss sich nicht schämen, auch wenn er im jugendlichen Alter etwas sagt. Ganz offenbar hat Paulus den Timotheus nämlich in sehr jungen Jahren in den Dienst gerufen. Niemand verachte deine Jugend, sagt er einmal. Vielmehr sei ein Vorbild der Gläubigen in Wort, im Wandel, in Liebe, in Glauben, in Keuschheit. Aber nun kam der Timotheus in schwierige Situationen. Vielleicht wurde er gerade in solche Streitgespräche verwickelt. Oder andere Geschwister glänzten mit ihrem Wissen, das sie zur Schau stellten. Falsche Lehrer brachten falsche Lehren ein. Die verbreitetste falsche Lehre damals lehnte ab, dass der Herr Jesus der menschgewordene Sohn Gottes war. Und sie verlegten die Tatsachen, die uns die Evangelisten berichten, in den geistigen, in den philosophischen Bereich. Damit war es nur einer intellektuellen Elite vorbehalten, überhaupt ein bisschen mitzukommen mit ihren Gedanken. Und letztlich in die religiösen Geheimnisse einzudringen, die sie verkündeten. Wer genügend Erkenntnis besitzt, ist schon auferstanden. Das war der Glaube der Gnostiker damals. Und da sagt Paulus ganz klar, Timotheus, vermeide solche Gespräche. Lass dich gar nicht drauf ein. Dem Titus schreibt er dasselbe. Törichte Streitfragen aber und Geschlechtsregister und Zänkereien und gesetzliche Streitigkeiten vermeide. Sie sind unnütz und wertlos. Dreh dich um, Timotheus, weiche aus, verwende da gar keine Zeit damit. Denn während die Irrlehrer zu größerer Gottlosigkeit fortschreiten, wirst du auf diese Weise in der Bewährung fortschreiten. Paulus nennt zwei solche falsche Lehrer in Ephesus mit Namen. Und er beschreibt auch, was sie vertraten. Hymenäus und Philetus, von diesen beiden haben wir gelernt, die von der Wahrheit die von der Wahrheit abgeirrt sind, indem sie sagen, dass die Auferstehung schon geschehen sei und den Glauben mancher zerstören. Sie verlegten die Auferstehung der Gestorbenen, die Paulus für das Ende des Zeitalters lehrt, in den geistigen Bereich und lehrten, dass die Gläubigen bereits dann auferstanden sind, wenn sie zu einer höheren geistigen Erkenntnis aufgestiegen sind. Also alle diejenigen, die das nicht mehr so buchstäblich nahmen, was damals geschah, als der Jesus auf der Erde war. Alle die, die das nur symbolisch sahen und vergeistigten, das waren die Auferstandenen. Das heißt, die Auferstehung, von der Paulus schreibt, schon vorbei. So wird der Glaube zerstört, kaputt gemacht. Und er muss einer Denkweise weichen, die nichts mehr nützt. Ich erinnere daran, dass die Augenzeugen der Auferstehung des Jüngling von Nain, der Tochter des Jairus, des Lazarus, des Herrn Jesus selbst noch lebten. Petrus und Johannes hätte man fragen können. Aber wenn der Herr Jesus nicht als der Herr über Leben und Tod akzeptiert wird, sondern das alles in den geistigen Bereich hinein verlagert wird, dann fehlt unserem Glauben das Fundament. Es ist gut möglich, dass nur diese eine Aussage, die Paulus hier zitiert, die einzige Abweichung von der guten Lehre war, die Hymenäus und Philetus so vertraten. Aber schon durch diese eine Abweichung führte ihre Lehre in die Irre, wurde ihre Theorie zur Irrlehre. Bis heute agieren falsche Lehrer so. Sie mischen in den großen Topf mit Wahrheit eigene Gedanken hinein. Die müssen ihre Nachfolger dann annehmen, müssen sie auch vertreten und glauben. So sind eine Menge Sekten entstanden. Ich will euch zwei beispielhaft nennen, die hier in Sachsen agieren. Das ist die Gemeinschaft in Christo Jesu, ich könnte auch sagen die Lorenzianer, besser bekannt. Sie geht auf ernstgläubige Christen zurück, die die Bibel streng wörtlich auslegen. Aber darüber hinaus halten sie an den gleichen gnostischen Inhalten fest wie damals und sie bauen auf eine höhere Erkenntnis. Und sie gehen damit über den einfachen, rettenden Glauben hinaus und vermitteln weitere zusätzliche Inhalte. Oder die christliche Gemeinschaft Hirt und Herde lehnt jede Zeremonie übrigens, Taufe und Abendmahl ebenso, ab und glaubt an die mehrfache Inkarnation Gottes. Also, die glauben, dass nicht nur der Herr Jesus Gott auf der Erde ist, sondern dass es da noch andere gibt, vor ihm und nach ihm. Und zuletzt sei Gott gekommen in einem gewissen August Hermann Hein, genannt auch Vater Hein, und das ist der Sektgründer von Hirt und Herde. Und damit euch ganz klar wird, was die Leute glauben, singen sie, und ich zitiere einfach mal ein Lied von ihnen, ich kenne ein Tal im Sachsenland, wo uns die Gottheit neu erstand. Falsche Lehre. Beide Gemeinschaften sind nicht älter als die Brüdergemeinden. Also wir wissen, wovon wir reden. Ja? Das ist nicht irgendwann vor 500 Jahren passiert. Das ist noch aktuell und sie haben Zulauf. Man könnte diese Aufzählung auch fortsetzen, aber das ist nicht unser Thema. Eine falsche Lehre entsteht aber auch ohne zusätzliche Inhalte. Es genügt schon, wenn Schwerpunkte verschoben werden. Wenn Aussagen priorisiert werden, denen die Bibel diese Priorität nicht zumisst. Ein Beispiel dazu. Man hört immer wieder Stimmen, die behaupten, dass Christen nicht krank sein müssen. Es wird gesagt, wenn ihr nur Glauben habt, könnt ihr alle geheilt werden. Das ist erst das volle Evangelium. Niemand braucht mehr zu leiden. Nun, ich behaupte nicht, dass Gott nicht die Kraft hat, Kranke gesund zu machen. Ganz im Gegenteil, das ist meine tiefste Überzeugung. Aber wer sagt, niemand muss mehr krank sein, jeder kann geheilt werden, der setzt einen falschen Schwerpunkt. Bibelzitate, die davon sprechen, dass es keine Krankheit mehr gibt, weisen in eine andere Zeit. Entweder in die Zeit, als Israel unter Gesetz war, für den Fall, dass sie das Gesetz gehalten hätten, dann hatten sie eine solche Verheißung, oder aber in die Zeit des tausendjährigen Reiches, die uns noch bevorsteht, da wird es auch wieder so sein. Und das dürfen wir nicht vermischen. Und wenn wir das tun und in unserer Zeit davon ausgehen, dass es jetzt gerade gilt, dann ist es ein verschobener Schwerpunkt und damit eine falsche Lehre. Ein zweites Beispiel, wir lesen, der Beistand aber der Heilige Geist, den der Vater senden wird in meinem Namen, der wird euch alles lehren und euch an alles erinnern, was ich euch gesagt habe. Wenn der Beistand gekommen ist, den ich euch von dem Vater senden werde, der Geist der Wahrheit, der von dem Vater ausgeht, so wird der von mir zeugen. Wenn aber jener, der Geist der Wahrheit gekommen ist, wird er euch in die ganze Wahrheit leiten. Das ist die Aufgabe des Heiligen Geistes, so wie ihn der Herr Jesus uns vorstellt. Wer aber nun meint, dass theologische Bildung alleine genügt, oder dass es ohne den Heiligen Geist möglich ist, zu einer guten Erkenntnis und Auslegung des Wortes Gottes zu kommen, der irrt. Der irrt genauso wie derjenige, der den Heiligen Geist auf seine spektakulären Gaben eingrenzt und diese zweite Seite vergisst. Auch verschobene Schwerpunkte, die sich nicht in Übereinstimmung mit dem biblischen Gesamtzeugnis befinden. Ein drittes. Eine falsche Lehre entsteht auch, wenn einzelne Glaubensinhalte weggelassen werden. Auch hier ein Beispiel. Wenn wir, und das zunehmend in Evangelisationsveranstaltungen hören, komm zu Jesus beispielsweise, er schenkt dir neues Leben. Aber wenn wir nicht gleichzeitig von Sündenvergebung durch das Blut Jesu reden, dann ist es Teil der New Age-Lehre, die auch im deutschsprachigen Raum sehr prominente Vertreter hat. Bis in evangelikale Kreise ist es eingedrungen. Vermittelt werden auf diese Weise ein neues Gottesbewusstsein, ein unbiblisches Menschenbild und eine trügerische Zukunftserwartung. Die Botschaft, die uns rettet, die nur dann einem Sünder Vergebung und ewiges Leben zusagt, wenn er das Opfer des Herrn Jesus und die vergebende Kraft seines Blutes für sich in Anspruch nimmt, wird so unzulässig verkürzt. Es ist nicht wahr, dass Gott uns annimmt, ohne dass wir Buße tun. Und wer das glaubt, wird nicht gerettet. Und damit ist dieser Glaube eine falsche Sicherheit. Alle diese Überzeugungen, ich fasse sie nochmal zusammen. Erstens eigene Zusätze. Zweitens verschobene Schwerpunkte. Drittens die weggelassenen unbequemen Inhalte. Sind Verführungen des Teufels. Oft nicht wohltuend. Und mit Sicherheit für unseren Glauben zerstörerisch. Die Antwort, die Paulus dem Timotheus empfiehlt, ist ganz klar. Er sagt, der feste Grund Gottes steht und er hat ein zweiseitiges Siegel. Der Herr kennt, die sein sind und jeder, der den Namen des Herrn nennt, stehe ab von der Ungerechtigkeit. Er, der auferstandene Sohn Gottes, der verheißene Erlöser, das ist der feste Grund Gottes. Das Fundament, auf dem wir als Gottes Mitarbeiter weiterbauen sollen. Ein Fundament muss eine stabile Grundlage haben. Und es muss gerade gelegt werden, sonst wird der Bau drauf nicht gut. Und wir dürfen davon ausgehen, dass das Fundament ordentlich, gründlich gelegt ist. Der feste Grund Gottes steht. Der Herr Jesus ist dieses Fundament. Aber nun kann jeder Christ wie ein Bauherr entscheiden, wie er weiterbaut. Ob er geeignete Baustoffe nimmt, ob er hochwertig oder billig baut, ob er gründlich oder nachlässig agiert, ob er realistisch oder schwärmerisch predigt, durch Gottes Geist oder von eigenen Gedanken geleitet ist, das dürfen wir entscheiden. Aber wir müssen wissen, wir entscheiden dadurch über den Wert und über die Beständigkeit unserer Arbeit. Ich erinnere an die Worte von Paulus, wo er von Gold und Silber und kostbaren Steinen und von Holz und Heu und Stroh spricht, wir kennen das. Paulus hält den nicht greifbaren Lehren der damaligen Zeit ein absolut sicheres Siegel von Gott her entgegen. Über den festen Grund haben wir gesprochen, der Herr kennt, die sein sind. Und jeder, der den Namen des Herrn nennt, stehe ab von der Ungerechtigkeit. Da ist erstens die göttliche Erwählung, die ist durch keine menschliche Theorie zu beeinflussen. Das ist der göttliche Teil. Und dann ist zweitens der menschliche Teil ein gottgefälliges Leben als angemessene Antwort. Wir finden übrigens die beiden Komponenten auch damals schon im Alten Testament bei der Rotte Kora. Da wird gesagt, morgen wird der Herr erkennen lassen, wer zu ihm gehört. Und dann werden die anderen aus dem Volk aufmerksam gemacht, weicht von diesen. Ein Prinzip, das Paulus hier wiederholt. Ganz gleich, wie weit man sich in unserer Umgebung von Gott und seinem Wort entfernt hat, er will, dass wir Abstand halten von aller Ungerechtigkeit. Wenn wir das tun, dann bleiben wir bewahrte Leute in seiner Spur. Und dieser Abstand gilt auch zu falscher Lehre und da besonders. Wer nämlich treu am Wort Gottes bleibt, keine einzelnen Aussagen aus dem Zusammenhang nimmt, nichts überbewertet oder weglässt. Der ist geschützt vor den mehr oder weniger offensichtlich falschen Theorien und Theologien, die auch heute unseren Glauben zerstören können. Paulus macht die Notwendigkeit der Trennung in einem Bild klar. Er spricht hier von verschiedenen Gefäßen, von schönen und angenehmen und reinen und unreinen. Und das ist in unserem Haushalt uns ganz vertraut. Da gibt es Weingläser und leere Konservendosen. Und es gibt saubere Kaffeekannen und auch ältere Gießkannen, vielleicht ein bisschen schon gelitten. Und unsere Gefäße haben verschiedene Werte und Qualitäten und auch Verwendungszwecke. Auch Verschmutzungsgrade. Niemand käme auf den Gedanken, aus einer Blechbüchse Wein zu trinken. Wir achten da ganz sorgfältig drauf, dass das sauber ist, wenn wir Nahrungsmittel irgendwo einfüllen. Und so muss das bei uns auch sein. Die Quellen der Informationen, die wir in unser Herz lassen, die müssen unbedingt sauber sein. An den Mitarbeiter oder die Mitarbeiterin müssen besondere Anforderungen gestellt werden. Und wer von falscher Lehre beeinflusst ist, soll diese nicht in den Zusammenkünften der Gläubigen verbreiten können. Wenn nun jemand sich von diesen reinigt, wird er ein Gefäß zur Ehre sein, geheiligt, nützlich dem Hausherrn, zu jedem guten Werk bereit. So hat es Paulus an Timotheus geschrieben. Ich zitiere den Herrn Jesus selbst. Der Herr sprach zu ihm, gehe hin, dieser ist mir ein auserwähltes Gefäß, meinen Namen zu tragen, sowohl vor Nationen als auch Könige und Israels, als auch Könige und Söhne Israels. Das war nach der alten Übersetzung zitiert. Die neue hat anstelle von Gefäß Werkzeug. Aber wir müssen auf jeden Fall geheiligt und zubereitet sein und dürfen nicht falscher Lehre verfallen sein. Nun, Paulus bringt das Thema nicht zu Ende, ohne noch einmal zu ermahnen, dass alle Schrift von Gott eingegeben und nützlich zur Lehre, zur Überführung, zur Zurechtweisung und Unterweisung in der Gerechtigkeit ist. Und er sieht voraus, dass der unverfälschte Glaube zunehmend bedroht wird. Wenn diese Zeit kommt, dann wird es umso mehr gelten, du aber sei nüchtern in allem, was er schreibt, schreibt er an Timotheus. Es wird eine Zeit sein, in der sie ihre Ohren von der Wahrheit abkehren und sich zu Fabeln hinwenden. Dann wird es umso mehr darauf ankommen, dass wir nüchterne Christen sind, weil schwer kontrollierbare Schwärmerei ein mögliches Einfallstor für falsche Lehre ist. Es ist mir durchaus verständlich und nachvollziehbar, wenn junge Christen neuen Inhalten gegenüber offener sind als gestandene Gläubige. Ich habe mich daran erinnert, in unserer Jugendzeit musste man auch unbedingt nach Großhartmannsdorf oder Beunsdorf fahren. Dort waren erweckliche Pastoren. Das musste man hören. Da war was los in den Gottesdiensten und die Gaben des Heiligen Geistes nahmen auch einen besonderen Raum ein. Das Glauben war viel einfacher. Man konnte etwas erleben. Und die Stimmung war feststellbar. Aber war das der wirkliche Glaube? Paulus schreibt an den jungen Timotheus, die Jugendlichen begierten aber fliehe. Und ich höre in dem Satz nicht nur einen Aufruf, sich auf materiellem oder sittlichem Gebiet, sondern eben auch auf dem Gebiet falscher Lehre gegenüber zu kontrollieren. Man muss nicht aufs alles ausprobieren, um es danach abzulehnen. Wir stehen in einem Kampf, Licht gegen Finsternis, Gottes Wahrheit gegen teuflische Vermischung. Und es gibt wie in jedem Kampf zwei Möglichkeiten. Man stellt sich dem Kampf oder man flieht. Paulus rät dem Timotheus, vor den Aktivitäten dieser falschen Lehrer, wenn es zu stark wird, wenn die teuflischen Einflüsse zu gewaltig sind, fliehe. Kämpfe den guten Kampf des Glaubens, andererseits fliehe diese Dinge. Strebe nach Gerechtigkeit, Glauben, Liebe, Frieden mit denen, die den Herrn aus reinem Herzen anrufen. Paulus war im Team, Timotheus war im Team, er war nicht alleine. Es gab noch einige, die mit ihm den Herrn anriefen. Und Paulus sagt ihm, weise die ungereimten Streitfragen ab. Gib ihnen keinen Raum. Der Apostel vergleicht die falschen Lehren mit einem Krebsgeschwür, das um sich greift und am Ende tötet. Und da sieht er nur eine Chance für die verführten Christen und sogar noch für die Verführer, dass Gott ihnen Timotheus soll sie in Sanftmut zurechtweisen und hoffen, ob Gott ihnen nicht etwa Buße gebe zur Erkenntnis der Wahrheit. Das macht mich froh, dass Leute, die dem Teufel verfallen sind, von Paulus, von Timotheus nicht dahingegeben sind, sondern dass er hoffen soll, ob es Gott nicht irgendwie wieder ins Lot bringt, ob er ihnen nicht eine Chance gibt. Diejenigen, die der Teufel in die Irre gelockt hat, hier sind sogar die falschen Lehrer angesprochen. Denen soll man in Sanftmut begegnen. Und vielleicht schenkt Gott ihnen Erkenntnis der Wahrheit und Buße über ihre falsche Erkenntnis. Falsche Lehre ist ein ebensolcher Fallstrick des Teufels wie die Frucht im Paradies, die Eva zu Fall gebracht hat. Sie sieht glänzend aus, verlockend, aber führt zum Tod. So sehen Irrlehren aus. Sie wiegen in falsche Sicherheit, aber sie retten nicht. Umkehr, Buße ist nötig. Und was gilt nun für uns, die wir noch oder noch nicht von einer Irrlehre, von einem solchen Virus befallen sind? Wir sollen unser Abwehrsystem ständig aktuell halten. Wir wollen unsere Zeit und ihre geistlichen Strömungen, die Gefahren für unseren Glauben erkennen und durch das Leiten des Heiligen Geistes in die ganze Wahrheit kommen. Wir könnten und sollten das Gleiche tun, was von den allerersten Christen gesagt ist. Sie verharrten aber in der Lehre der Apostel und in der Gemeinschaft, im Brechen des Brotes und in den Geboten. Das kann uns vor falschen Einflüssen schützen. Dazu möge uns der Herr helfen.